So, ein verlängertes Wochenende liegt hinter uns, was ja immer für Singles irgendwie spitzenmäßig ist. Die schlafen dann die ganze Zeit aus und lesen sich abends, glaube ich, was vor oder so. So macht man das. Also nee, nicht Singles natürlich, sondern Paare ohne Kinder natürlich. Ne? Oder man geht die ganze Zeit feiern und ist total dieser Brückentag. Auch ein wahnsinnig deutsches Brückentag, Bridge Day, wie der Amerikaner ja auch sagt. Ist ein ganz tolles Wort. Und mit Kindern ist es eben ein bisschen spannender, gerade wenn Montag jetzt so ein Brückentag ist in Ferien, aber ja eigentlich nicht für jemanden, der arbeitet. Ich meine, Brückentag bei Selbstständigen. Wie war denn dein Wochenende, Freddy?
Ja, ich habe natürlich sehr viel gearbeitet, ja. Während ich Kinder beaufsichtigt habe. Und meine Frau ist das erste Mal seit 10 Jahren auf eine Ü30-Party in die Music Hall Wolfswede gegangen. Die hat am Dienstag bis 11.30 Uhr geschlafen, haben wir auch lange nicht erlebt. In der Zeit habe ich die Kinder, ich habe die ganze Nacht, ich möchte in Orden, die Kinder gehabt. Und dann habe ich noch versucht zu erklären, warum frei ist. Also das allein war tagesfüllend. Den Tag der
deutschen Einheit. Dafür gibt es fast schon einen Bridge Day Orden eigentlich.
Genau.
Zuckerbrot und Kneipe, der Papa-Podcast mit Johannes Strate, Sebastian Ströbel und Freddy Radeke.
Und bei dir, wie war dein Wochenende?
Du, ganz gut eigentlich. Ich war in Köln, hab meiner Frau so ein bisschen im Laden helfen müssen. Die hat da einiges umgebaut. Und in Köln ist eine witzige Geschichte, ich weiß auch nicht warum, man geht immer in dasselbe Hotel. Das ist so ein Medienhotel. Man kann auch mal den Namen droppen, weil die sind echt nett. Savoy heißt das. Und da gehst du rein, checkst ein, die kennen deinen Namen, ist total nett. Und dann gehst du auf die Dachterrasse und am Tisch neben dir sitzt die Ferris zum Beispiel, saß da rum. Oder du triffst eine Tatortkommissarin und bei mir war das wieder genauso. Ich gehe auf die Dachterrasse und dann höre ich so eine mir sehr bekannte, wahnsinnig wohlige Stimme. Also es ist wie so ein warmer Sommerwind, der mich umarmt. Es war ganz schön.
Ich möchte lösen.
Ja.
Sebastian Ströbel?
Nee, Ströbel war nicht da. Der ist, hängt wieder im Helikopter am Berg.
Noch ein Versuch?
Ja, moin, moin, wegen, ja.
Vin Diesel?
Es ist ein Vin Diesel-iger Typ, finde ich. Aber ich bin froh, dass Vin Diesel nicht hier ist. Sonst müssen wir uns wahrscheinlich gleich kloppen oder Armdrücken machen. Sondern wir haben einen Gast heute, nämlich Andreas Loff. Guten Tag.
Ich dachte schon, du meinst mit der Stimme Hella von Sinnen, weil die auch da oben ja, saß.
War die auch da?
Die war auch da, ja. Wahnsinn. Die ist immer da.
Ich verstehe es auch nicht, was das mit diesem Hotel ist. Also das ist ja in keiner anderen Stadt in Deutschland so, ne?
Na, das Erste ist halt, das ist nah am Bahnhof und die ganzen Fernsehproduktionen gehen dahin. Und dementsprechend hat sich das so ein bisschen als, wenn man da reinkommt, es ist noch nicht mal besonders, also stylisch. Es sieht aus wie, Micky sagt immer, das Innere, das Gehirn von Thomas Gottschalk. Also wenn man da reingeht.
Ein bisschen. Viele Plastikblumen, sehr plüschig.
Aber was man halt merkt, ist, dass man immer dasselbe Personal hat. Ich glaube, die behandeln ihr Personal sehr gut. Und das heißt, man kommt da rein und dann ist immer, Herr Loff, und wann kommen Sie wieder mit Herrn Beisenherz? Geht die Tour wieder los? Und
die bald wieder losgeht davon.
Die ab. Bald wieder losgeht, ja.
Und wir sahen übrigens auch, als wir zusammen da waren, weil ich war letztes Jahr bei Micky mal auf der Tour, saßen wir nämlich auch dann in der Hotelbar mit Tommy Schmidt.
Genau.
Micky. Und haben vielleicht noch einen getrunken.
Entschuldigung, ist das so ein bisschen wie bei Lost? Das sind immer so die gleichen Leute auf dieser kleinen Insel.
Ich glaube auch, Hella von Sinnen wird aber festgehalten.
Ich glaube das auch. Also du hast wahrscheinlich auch schon viele legendäre Abende da erlebt. Ich hatte schon Jürgen Vogel mit oberkörperfrei auf dem Tisch. Und,
ja, man schweigt da ja sogar. Was im Savoy passiert, bleibt im Savoy. Aber vielen Dank für die Einladung. Also das.
Wir freuen uns sehr. Nämlich was passiert ist, dass ich gesagt habe, sag mal, hast du übermorgen gar nicht Zeit? Und dann hast du gesagt, ja, nee, ich zeichne da auf mit Olli.
Ja, genau.
Aber Olli P. ist so nett, dass er verlegt hat für uns.
Genau, ne? Der hat auf heute Nachmittag verlegt. Das heißt, ich nehme heute Nachmittag dann mit dem anderen Musiker auf.
Ich hab dich trotzdem lieb, ne?
Das genau. Das ist der Podcast.
Da habe ich direkt ein bisschen Flugzeug im Bauch.
Ja.
Okay.
Das hat der noch nie
warte
gehört.
Mal, Herr Ittrich. Nee,
Flachwitzkeller meldet sich noch nicht.
Wir haben nämlich hier gelbe Karten von Patrick Ittrich und
Gelb-Rote. Wir haben extra einen Schiedsrichter. Manchmal gibt es einen Platzverweis.
Das war jetzt einfach nur ein strenger Blick.
Ja, es war jetzt ein,
eigentlich
in der
war
dritten
das
Minute war es ein langes Bein, aber das finde ich jetzt nicht so.
Aber Freddy, warst du denn auch schon mal da in Köln in diesem Hotel?
Nee, leider nicht. Und ich würde
da nicht.
Nee, also ich höre immer nur Geschichten, das muss ja wirklich sensationell sein. Also da.
Ja, das Problem ist, dass du immer für den NDR und Radio Bremen produzierst, ne?
Ja.
Und du bist nicht WDR-Mensch.
Ja,
ne?
Ich bin immer der nach Hause fährt abends.
Ja.
Selber noch.
Aber du warst doch bei Böhmermann.
Ja, da habe ich immer in irgendwelchen Airbnbs gewohnt.
So sieht's nämlich
oder
aus.
Beim Produzenten in der Wohnung sozusagen. Als er dann irgendwann merkte, ich bleib da, haben wir gedacht, vielleicht muss ich mir doch mal eine Wohnung merken, besorgen. Da bin ich immer nur von außen dran vorbeigefahren. Ich möchte gerne die nächste Gelegenheit mit euch da auch nutzen. Und dann mache ich auch so Schleppnetz und dann Podcast-Gäste mitnehmen.
Ja, das wird da sicher hervorragend funktionieren.
Ja, oder einfach, du kannst ja so ein Pendant davon in Worpswede aufmachen.
Ja. Ey, zum Worpswede, ne? Speaking of, Freddy wohnt da, ich komme daher. Und es ist jetzt ja schon so, wenn ich meine Eltern besuche und mal über Nacht bleiben will, so mit Familie. Ich bin jetzt genauso in dem Modus, wo ich eigentlich keinen Bock mehr habe, auf der Matratze auf dem Boden zu pennen. Ne? Komisch.
Ja. Okay. Ja. Das geht mir seit 20 Jahren so.
So. Und Worpswede Hotels, ich will es auch niemandem zu nahe treten, aber ich weiß nicht, die Hotelsituation in Worpswede ist nicht optimal, oder?
Dadurch, dass ich ein eigenes Bett da habe, habe ich noch nicht so viel ausprobiert. Aber die Auswahl, die ist gar nicht so groß, das stimmt. Aber lass uns doch mal einen kleinen Hotelcheck in Worpswede machen. Wie du dich immer so einlädst und jetzt, damit sie dir schreiben und
genau. Nee, du musst mal wir zu haben ein ganz kommen. Tolles Hotel. Ja. Nee, ich lasse mich nicht, so, lass mich nicht einladen. Geld wäre der Vorteil, meine ich.
Ja, okay.
Nein, aber Köln ist immer eine Reise wert. Also komm, du bist herzlich eingeladen, quasi mit uns nach Köln zu fahren. Ich habe nämlich auch dann, weil wir mussten beide am selben Tag nach Hamburg zurück und habe mich versucht, bei Loffi noch einzuzecken und im Auto mitzufahren, weil ich gehofft habe, dass er mit seinem Podcast-Bus da ist.
Das denkt man immer, ne? Alle denken wahrscheinlich, dass du immer mit diesem Bus unterwegs bist, bist du aber gar nicht, ne?
Nee, das wäre ja auch rein ökologisch, ökonomisch gar keine gute Entscheidung, damit nach Köln zu fahren. Also das ist ein Oldtimer, ich fahre den pro Woche, wenn es hochkommt, 20 Kilometer und der hat ja auch wirklich noch so einen vollwertigen V8 da drin und das würde gar keinen Sinn machen, damit alleine, wenn ich vor allen Dingen mit Audio-Equipment nach Köln fahre, weil ich dann Piloten aufgenommen habe für einen anderen Podcast, über den ich noch nicht reden darf.
Ich weiß aber, mit wem du da saßt.
Ja, das Heller von Sinn.
Ja, genau. Veronika
Ferris. Jürgen Vogel, wir haben sie genannt.
Ein Wahnsinn. Ja.
Dementsprechend ist das natürlich Blödsinn, aber ich fahre den wirklich rein geschäftlich, liebes Finanzamt, denn die wollten an mir unterstellen, dass ich da auch Privatfahrten mitmache. Und das mache ich natürlich überhaupt nicht. Also wirklich nicht.
Ja, das ist so ein A-Team-Wagen, ne? Hey, so ein,
ohne Scheiß, ja.
Ja,
nur,
ja,
mit,
ja, so,
nur mit Teppich innen.
So, nicht in matt-schwarz, sondern der ist Gold und der hat hinten so drehbare Sitze drin und das ist das Tonmobil, wie wir es irgendwann mal genannt haben.
Und du hast jede Folge deines Podcasts da auch aufgenommen, ne?
Nicht alle, aber die meisten, ja. Also ich sag mal 90%. Ich habe auch ganz oft so Sonderfolgen, wo ich dann mit einfach zwei Mikrofonen rumgelaufen bin. Also ich habe so diese Mikrofone von der Firma, die hier die Arme macht. Mhm. Kennt ihr vielleicht vom Radio?
Da die uns nicht unterstützen, nennen wir die nicht.
Nee, ja. Da die mich unterstützen.
Wobei du mir gesagt hast, ich weiß es noch, als wir bei Mickey waren, sagst du so, hey, musst du dir mal hier, ich kann dir auch einen guten Deal besorgen.
Die hat auch gerade angerufen, das ist Spannende. Nee, es ist halt auf jeden Fall ein Mikrofon, was gleichzeitig ein Aufnahmegerät drin hat. Und dann kannst du über dein Handy mit der Karte einfach das File verschicken. Und du brauchst halt keinen Rechner dabei haben. Und das ist natürlich großartig, wenn man irgendwo ist und sagt, komm, wir machen eine Folge, dann lasse ich den Bus stehen und nehme diese Mikrofone und dann kannst du an der Alster spazieren gehen oder sonst wo.
Freddy, nun sind unsere Jungs hier allesamt schon ein bisschen älter, ne? Und ich meine, mit dem Baby haben die wirklich nichts mehr zu tun, aber manchmal wird man da schon so ein bisschen melancholisch und wünscht sich so diese kleinen, dicken Babybeine zurück. Ne? Und weißt du, wo ich früher ganz viel war?
Weiß ich, haben wir schon drüber gesprochen, bei Babywalz.
Bei Babywalz, denn da gibt's halt einfach einmal alles.
Große Auswahl an hochwertigen Produkten für Babys und Kleinkinder von bekannten Herstellern und exklusiven Eigenmarken.
Ein vielfältiges Sortiment von der Baby-Erstausstattung bis hin zu Spielzeug und Schwangerschaftsmode.
Gleichzeitig bietet Babywalz eine vielseitige Beratung online und vor Ort.
Das kann ich nur bestätigen. Hier in Hamburg gibt es eine große Babywalz-Filiale und da waren wir früher wirklich viel und wurden eigentlich immer top beraten.
Ja, und davon haben wir oft profitiert, weil ihr uns immer alles weitergegeben habt.
Win-win quasi. Payback-Punkte könnt ihr natürlich auch sammeln und mit dem Code ZUCKER10 erhaltet ihr ab einem Einkauf von 25 Euro 10% Rabatt auf euren Einkauf bis einschließlich 30.04.
Das bedeutet, wenn ich für 100 Euro einkaufe, spare ich dann, lass mich mal ganz kurz, ich muss mal hier eingeben, 10 Euro?
Du bist so gut.
Ja.
Du bist so gut.
Ein Mathe-Genie. Den Code und alles, was wir gerade gesagt haben zum Nachlesen, findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Deswegen am besten jetzt direkt auf www.baby-walz.de und nicht vergessen, Code heißt Zucker10.
Ich habe eine Folge gehört, da hast du den Sänger von Revolverheld
zu Gast. Wer war das noch?
Kommt aus Wedel.
Ja,
ein arrogantes Arschloch.
Wart ihr, kannst ja mal ein bisschen erzählen, wie der war. Und habt ihr da auch einen Bus auf? Also man,
ja,
okay, alles klar.
Ja, das
noch war, ein Ort, an dem ich nicht war.
Das stimmt.
Savoy.
Ja, genau. Wobei ich gehört habe, wenn das jetzt quasi eine Selbsteinladung von dir war,
nein,
funktioniert das
nein,
nämlich
nein,
nicht,
nein,
weil,
nein,
weil
nein,
das, das
auf
macht
gar keinen Fall.
Nicht.
Deswegen habe ich da auch erstmal geschwiegen.
Nee, Andreas ist in der Tat bei mir vorbeigekommen und hast vor dem Haus geparkt und wir haben da aufgenommen, was total geil ist.
Mega.
Und das Konzept natürlich super geil. Wir sind ja auch oft unterwegs und wir haben in der Tat so Kabellage und Chaos dabei und es klingt dann mal gut und mal so ein bisschen wild, aber es ist natürlich total super, wenn man sein eigenes Studio dabei hat, was auch noch so sexy ist wie das.
Vor allen Dingen, das ist ja das Praktische am Anfang, Autos sind ja meistens sehr gut gedämpft, weil man möchte ja nicht irgendwie in der Blechdose sitzen und soll sich ja auch nicht anhören wie eine Blechdose. Dementsprechend war das von Anfang an die richtige Entscheidung, das
und
zu machen.
Ich höre mich eigentlich an wie eine Blechdose und in dem Podcast klang ich das erste Mal okay. Das war nämlich das Schöne. Aber du bist ja so ein bisschen wirklich gefühlt Godfather of Podcasts, ne? Du machst das wirklich schon lange.
Ja, so lange mache ich das gar nicht.
Es wirkt so.
Also es wirkt jedenfalls so, als wenn du es machst, seitdem es das gibt.
Nee, das ist, ich mache das erst 5 Jahre. Und
das ist also in meiner Welt ist das schon wahnsinnig lang.
Ja. Na, ich habe mich gerade mit zum Beispiel Ingmar Stadelmann, der hat dann 2015 schon Podcasts gemacht für 1Live. Krass. Und dann hat 1Live gesagt damals so, ich glaube, das wird nichts mit diesem Podcast.
Ernsthaft?
Und haben das dann nicht weiterverfolgt. Und dann kam Fest und Flauschig und dann kam... Dementsprechend, es gibt Menschen, die machen das schon sehr lange. Ich bin halt da vielleicht einigermaßen früh auf diese Welle aufgesprungen. Also MML gab es ja auch schon zu der Zeit. Und ich hatte gerade Zeit, sagen wir es mal so, und wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann kam die Idee, doch so ein Interview-Podcast in einem Bus zu machen.
Mir kommt gerade, weil du Ingmar Stadelmann sagtest, so ein bisschen die Idee, wann das anfing mit dem Podcast hier in Deutschland. Der hat damals mit Böhmermann im Wechsel, glaube ich, dieses Late-Line, kennst du das noch?
Ob ich das kenne?
Ja.
Ich warst war
du
da. War,
natürlich warst natürlich. Du Gast bei Late.
Ja, pass auf.
Und das war so
eine schöne Geschichte.
Das müssen wir kurz erklären. Das war sozusagen Podcast vor Publikum, kann man sagen. Einfach mal labern.
Ja.
Als Radioshow, wo man so dachte, okay, keine Songs zwischendurch, außer wenn man eine Band da ist. Aber da wurde irgendwie 1-2 Stunden richtig gesabbelt und da ist Böhmermann richtig in sein Element gekommen.
Aber damals. Das hat er bei Radio Bremen gemacht.
Ja,
ne?
genau.
Und
genau, das war aber so ein Verbund. Ich glaube, 1Live und so war auch mit.
Ja, das
vielleicht
stimmt.
War das auch so.
Ja, Late Line, wahrscheinlich lief es dann, wenn die Öffentlich-Rechtlichen ihr Nachtprogramm schalten.
So.
Aber ich weiß, dass das eine Radioshow war. Haben die das auch als Zweitverwertung als Podcast? Wahrscheinlich, ne? Weil die ja nicht doof sind.
Ja, ich glaube schon. Also ich weiß, dass...
Das ist nicht so genannt, glaube ich.
Ingmar hat damals mit Luke Mockridge auf 1Live einen Podcast gemacht. Und der hieß 2Live bei 1Live oder sowas. Und das war 2015. Also dementsprechend, das geht schon ganz schön lange. Also, und da bin ich dann in dem Fall noch relativ jung in dem Podcast-Business dabei.
Ja, aber ich muss die Late-Line-Geschichte, ich bin Sänger, ich muss mich immer im Vordergrund, ihr versteht das. Weil Böhmermann und ich haben eine ganz lange Historie. Als das 2004/2005 in meiner Band losging, war er bei 1Live und da gab es mal so ein Video von Bono und Brad Pitt, Deine Stimme gegen Armut. Und das ist so, alle 5 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger. Also wirklich ganz dramatisch.
Ja, ich erinnere mich.
Und dann hat Böhmermann, der kleine Troll, hat ein Video gemacht, alle 10 Sekunden kauft ein Kind eine CD von Revolverheld. So, da müssen wir doch mal was tun. Und ich damals total jung, war betroffen ist das richtige Wort, und dachte, wer ist das und warum tut er das?
Warum hat er mich nicht lieb?
Warum hasst er mich? Ja genau, warum hat er mich nicht lieb? Und ich hatte dann immer mal auch Interviews mit ihm, weil er für 1Live dann irgendwie Bundesvision Song Contest Mikro, Johannes Revolverheld, hi, na? Und hallo. Und irgendwann war diese Late Line und dann klingelt wirklich mein Telefon und Böhmermann ruft mich an und ich dachte, okay, jetzt... jetzt ist wirklich vorbei. Und sag, ich hab hier eine Idee und Late Line und du kommst vorbei und du kommst aber in die Sendung reingeplatzt und ich meine, möglicherweise habe ich die Stunde davor nicht besonders gut über dich gesprochen oder so. Mach einfach mal mit. Und dann dachte ich auch bis zum letzten Moment, also ich habe gesagt, ja, natürlich mache ich da mit. Dachte, okay, es geht schief. Aber es war dann in der Tat so. Er hat wirklich eine Stunde lang immer wieder über die schlechteste Band der Welt gesprochen und über den hässlichsten Sänger und sonst was. Und irgendwann bin ich dann da irgendwie rein und es war dann irgendwie ganz lustig. Und am Ende haben wir von John Lennon zusammen Imagine gesungen. Das war einer der skurrilsten Momente für mich.
Aber ist das nicht auch ganz schön, wenn man dieses verunsicherte Gefühl hat, wenn man so viel Liebe von anderen bekommt und Lob, dass da jemand ist, der auch einfach mal sagt, nee, finde ich gar nicht so cool, was ihr macht, oder nimmt das so ein bisschen auf die Spitze, dass man nicht abhebt?
Total.
Ich habe gerade die Scooter-Doku gesehen.
Scheiße, das wollte ich nochmal.
Von H.P. Baxter, und der sagt halt, dass er nie abgehoben ist, weil 50% der Leute, er wusste halt immer nicht, wenn er Menschen trifft, finden die mich jetzt richtig scheiße oder richtig gut. Deswegen war der halt die ganze Zeit verunsichert mit seinem Stardom.
Ja, verstehe ich.
Ja, weil er einfach so viele Hater hat, dass er sagte, ich kann gar nicht abheben, weil ich habe einfach 50% der Leute, die mich richtig scheiße finden. Ja, das fand ich ganz schön eigentlich.
Kann ich total verstehen. Ich glaube, wenn du sowas Extremes machst oder auch so Kelly Family, ne?
Also,
die haben alle, glaube ich, sehr drunter gelitten, dass man das Gefühl hat, 20% finden euch extrem geil und die anderen 80 aber gar nicht.
Also ist es so, als Papa kann ich mich jetzt ein bisschen beruhigen, wenn die eigenen Kinder nicht 100%ig geliebt werden in der Schule, dass das vielleicht sogar ganz gut ist, wenn die nicht nur gefeiert werden.
Ja, welcome to the real world.
Solange du mindestens 50% deiner Kinder auch liebst und die anderen doof findest, ist das ein total gesundes
Das kommentiere ich jetzt
nicht. Der beste Parenting-Tipp, den wir so im letzten Jahr hatten.
Ja, und der einzige.
Ja.
Na, aber vielleicht suchst du dir das Kind aus, was halt in der Schule mehr geliebt wird, dass du das zu Hause dann, nee, mach das nicht zu Hause, Entschuldigung.
Du musst das ausgleichen, absolut. Total.
Du bist, Kevin, du bist viel zu beliebt in der
Schule.
So
heißt er, ja, genau.
Ich habe dich heute ein bisschen weniger lieb. Ja, ich glaube, das hätte Jesper Juhl auch genauso aufgeschrieben in seinem Buch, bin mir sicher.
Also wir stimmen zu Hause auch erstmal ab und ich finde, das muss auch transparent sein, dass die Eltern mit den Kindern zusammen abstimmen, welches Kind das bessere ist.
So, ja,
mit
genau.
Mit Finger hoch.
Nee, hat man nicht früher in der Schule, also bei uns in der Schule gab es so Listen, wer wen wie benotet, die sind so rumgegangen.
Oh,
kennt ihr das noch? So wie so eine Excel-Liste, wo jeder drauf stand. Nee, wo so, also wie
in Bob's Rede
fies war
nicht.
Das denn? Nee, natürlich gab es das in Bob's Rede nicht.
Da haben wir uns
gegenseitig Fleißhummeln und Regenbogen so übergestülpt.
Ja. Du lachst aber ja.
Nee, aber das
hatten wir nicht.
Richtig fies.
Zum Beispiel bei meinem Sohn in der Klasse war jetzt Klassensprecher in Wahl. Das ist natürlich, da ist das erste Mal so, es stellen sich dann 12 zur Wahl und irgendwie 2 werden es und 2 Vertreter und alle anderen kriegen ja irgendwie auch so, nö, bist halt nicht so beliebt. Ja, weiß ich auch gar nicht, ob ich das, also im Sportunterricht wird ja nicht mehr gewählt, ne, auch aus Gründen. Ist ja auch total richtig. Also kann nicht sein, dass immer dieselben als letztes gewählt werden. Aber bei Klassensprecher dachte ich auch, dass man das mittlerweile bespricht und irgendwie einen Prozess draus macht und so. Aber dass sich da 12 zur Wahl stellen und 2 werden es, war ich fast ein bisschen überrascht, dass das immer noch so läuft.
Aber es war nicht so, dass die dann gesagt haben, nee, sorry, du hast nicht den finanziellen Background.
Doch!
Gut, das Kind, das mit dem Privatflieger kam und nur zur Mittelschicht gehört, wurde natürlich gewählt, ist klar.
Das stimmt, und die fliegen jetzt auf Klassenfahrt.
hier, Brückenbauer,
Dein
Podcast, Ich hab dich trotzdem lieb. Mit Olli, das ist ja eigentlich, ist es das Thema. Ich habe Olli P. damals auch in der Böhmermann-Zeit kennengelernt. Und was für ein netter Kerl. Du ja auch so ein netter Kerl. Und ihr habt euch vorgenommen, dass ihr euch gegenseitig, dass ihr nicht einer Meinung seid.
Das ist ganz schwierig.
Magst du das mal kurz erzählen, was das für ein Podcast ist?
Naja, es hat halt angefangen, dass wir sind sehr unterschiedliche Menschen. Er lebt halt in und für seine Beziehung.
Ja, ja.
Wirklich.
Kein Alkohol, ne?
Kein Alkohol, kein Zigaretten. Keine Zigaretten, kein Fleisch, keine Eier, also vegan.
Ja, ja.
Und
sehr sportlich.
Ja.
Also ich will natürlich auch sagen, dass du auch sehr sportlich bist. Du bist auch sehr,
nee,
sehr sportlich.
Nee, er meinte doch dich.
Nee. Und ich bin halt in vielen Dingen, sind wir uns ganz uneinig. Aber wir haben uns halt trotzdem lieb. Also und da geht's ja immer in der Debatte, wenn du die Spaltung hast, der eine ist halt vegan, der andere ist nicht vegan. Und dann kann man das ja trotzdem akzeptieren. Also es heißt jetzt nicht, nur weil man unterschiedlicher Meinung zu irgendwas ist, dass man sich nicht am Ende doch trotzdem lieb haben kann. Und deswegen, wir haben halt in vielen Punkten Reibungspunkte, die sind so ein bisschen weggewaschen, wie so Steine inzwischen. Also die ersten Folgen sind schon sehr, sehr kantig, wo wir uns auch mal wirklich fetzen. Aber das ist so ein bisschen über die Zeit auch weggewaschen, weil man den anderen so gut kennengelernt hat und einfach noch mehr Liebe da ist. Und man natürlich noch mehr verzeiht oder akzeptiert, also verzeihen ist das falsche Wort, einfach akzeptiert, dass jemand so, so viel anders ist. Also da gibt's halt tausend Dinge. Also Olli hat noch nie alleine gewohnt.
Was?
So, ja, der hat noch nie alleine gewohnt. So, das ist ja auch nicht schlimm.
Das heißt, der ist einfach von einer Beziehung immer direkt in die nächste oder aber hat er sehr, sehr lange bei Mama gewohnt?
Nee, der hat natürlich auch Produktionen gehabt und war dann viel unterwegs und so weiter. Aber so hat er halt dann auch Beziehungen. Und ich möchte da jetzt gar nicht tiefer reingehen. Dazu müsst ihr, ich hab dich trotzdem lieb hören.
Ah.
Aber das ist halt wirklich ganz spannend oder würde halt auch nie...
Ja, auch noch nie allein gewohnt.
Wirklich nicht?
Ja, du hast
ich
auch
denk noch gerade drüber nie
ja, aber wie hast du das denn hingekriegt? Hast du in der WG gewohnt dann aber?
Naja, also mit Partnerin dann.
Ja.
Und also es gab dann einen Wechsel, der relativ schnell. Also, also vielleicht habe ich ein paar Nächte auch alleine in der Wohnung geschlafen.
Aber nur ein paar, dann ist die nächste.
Aber das ist, er ist ja nicht allein gewohnt. Nee, würdest du denn alleine in den Urlaub fahren?
War ich gerade?
Aber auch das immer erste Mal?
Nee, immer die Mogelpackung, weil ich bei jemandem gewohnt habe, der da eine Wohnung hat. Und den habe ich immer morgens und abends gesehen. Und ich habe mich gefragt, wie wäre das wohl gewesen, wenn ich diese 5 Tage ihn nicht gesehen hätte. Ich glaube, ich bin total das Rudeltier. Und in meiner Fantasie ist es so, ich fahre mal alleine. Ich habe auch so einen Camper und so. Ich fahre mal alleine los und erkunde die Welt und so. Ich glaube, ich würde das gar nicht schaffen. Ich würde dann wahrscheinlich nach einem Tag gucken. Oder hinten sitzen welche, die trinken irgendwie ein Bierchen. Da setze ich mich mal dazu.
Aber das ist ja das Spannende. Also wenn du alleine bist, kannst du genau solche Entscheidungen kompromisslos einfach machen und du wirst viel einfacher Leute kennenlernen, wenn du alleine unterwegs bist.
Ach so.
Als wenn du, das ist, ich habe das mal gemacht, 5 Monate bin ich mit dem Camper so durch Europa gefahren, nur mit dem Hund. Und das war ganz spannend, weil du jede Entscheidung, die du triffst, triffst du ganz alleine. Ob du jetzt sagst, hier ist ein schöner Strand, hier bleibe ich einfach mal eine Woche. Ich habe noch irgendwie Spaghetti, ich habe Schinken, ich habe eine Melone da.
Oh, die Beschreibung allein klingt so geil.
So. Und so du musst jetzt halt niemanden fragen. Ja, du musst halt niemanden fragen, so gefällt es dir auch hier? Ja. Jedes Restaurant oder alles, was du machst, ist eine komplett eigenständige Entscheidung. Und das Spannende ist, ganz viele Leute kommen auf dich zu, weil sie, wenn du als Pärchen unterwegs bist und jemand würde auf dich zukommen wollen oder dich ansprechen, immer das Gefühl hat, dass er in eine andere Blase reinstößt und stört. Wenn du alleine bist, wirst du von 1000 Leuten angesprochen. So, was machst du eigentlich? Wo kommst du her?
Klar.
Und das ist total spannend, weil sich da ganz tolle Konstellationen draus ergeben. Und das ist eine schöne Erfahrung, die sollte einfach jeder machen.
Aber es gibt dann auch mal Tage, wo man einfach mit niemandem spricht, oder?
Ja, aber klar gibt's die.
Aber ja, ich meine, du bist ja ein Mensch, der gerne und viel spricht. Du bist ja, also so wie ich dich kennengelernt habe, auch ein sehr sozialer Typ, der viele Kontakte hat und viel redet, auch beruflich. Oder ist es dann für dich wirklich der Gegenpol, wo du sagst, okay, ich finde das total super, mal ein paar Tage nicht zu sprechen?
Ja, ich sehe auch teilweise, so in meinem normalen Leben sehe ich teilweise auch tagelang keine Menschen. Also ich telefoniere dann, aber ich sehe dann niemanden, weil ich wohne da draußen am Stadtrand von Hamburg. Alleine in... Ohne jemanden.
In einer riesengroßen Villa. Ja, wolltest du noch sagen?
Ja. Gut, da in der Nähe von H.P. Baxter.
Und das Personal spricht nicht so. Nee,
genau. Weil denen das verordnet wurde.
Nee, ich habe nur stumme Menschen eigentlich.
Aber mal ganz kurz, das ist ja für viele Eltern, die uns zuhören, eine Utopie. Der Gedanke, dass man alleine und jetzt wollen wir mal diesen Elefanten hier, der hier im Raum rumsteht, ein bisschen wegschieben. Konntest du dann einfach so rumfahren? Weil... Bist du überhaupt ein Papa? Oder?
Ja, ich bin Vater und auch schon Großvater, davon mal ganz abgesehen. Meine Tochter wohnt allerdings nicht bei mir und ist auch nicht bei mir aufgewachsen. Die wohnt in Norwegen und dementsprechend, das war sehr ungeplant, sehr jung, dass ich Vater geworden bin. Und das ist natürlich auch auf eine Art sehr schade, dass ich da sehr, sehr viel verpasst habe. Aber ich war dann auch immer sehr unabhängig. Also dementsprechend kann man dann auch mal losfahren. So.
Ja, total. Das Witzige ist ja, wenn man Andreas googelt.
Ja, ich hab's auch
dann
getan.
Kommt, ich kann mir nur vorstellen, dass es Fake News sind, weil es altersmäßig überhaupt nicht hinkommt und weil ich es wahrscheinlich auch schon wüsste. dass angeblich Milka deine Tochter ist. Milka, weil sie Lof Fernandes heißt, ne?
Ja, aber das kommt ja, wir sind ja fast gleich alt.
Ja, natürlich.
Also das funktioniert
also
ja gar nicht.
Also die ist ja mein Jahrgang. Und na, ich war natürlich mit, früher öfter mit, mal bei ihr in der Sendung.
Hätte ich ja mit 5 irgendwie Vater werden sollen.
Ey, ich habe eine Theorie. Du hattest doch früher mal eine Firma. Hatte das nicht auch was mit Internet und so zu tun?
Ich hatte mal
dass
so
du
IT.
Das selber gagmäßig oder jemand dich verarschen wollte?
Nein. Wir haben einfach, wir sind irgendwo verwandt. Wir haben auch mal Kontakt oder unsere Väter haben mal Kontakt zueinander gehabt. Weil es den Namen Lof ja gar nicht so häufig gibt. So, also deswegen Hesse kennt Lof, man natürlich. Eigentlich fast alle.
Harloff.
Ja, aber nur das Lof wirklich selber. Ja, Lof. Ist Lof, ja. Love is in the air. Komm, bringen wir sie alle. All you need is Lof.
Ja, natürlich.
Das hab
ich
auch noch
wohnst
nie
du, gehört. Wohnst du in einem Lof? Zufällig auch?
Ja, das ist auch sehr schön.
Ja. Ist Lof?
Nein, okay. Nee.
Auf jeden Fall haben wir auch Kontakt miteinander, sind irgendwie verwandt, aber man weiß es nicht wie. Da gibt es irgendwie so eine spanische Linie, Familienlinie. Mein Vater wüsste das.
Okay.
Also.
Aber, alleine,
aber sie ist nicht meine Tochter.
Nee. Sie wohnt, nämlich auch, sie wohnt in Amsterdam mittlerweile.
Ach was, wirklich?
Ja, da fand ich auch.
Aber die hat in Hamburg hier auch gewohnt.
Ja.
Übrigens, seine Tochter wohnt in Amsterdam und nicht in Norwegen. Alles durcheinander bringen.
seine 43-jährige Tochter, ja, genau.
Ja, ich bin in Wirklichkeit 70, man sieht es mir nicht an. Das ist der Sport, der ganze Sport.
Aber man hat eh bei dir das Gefühl, wenn man recherchiert und guckt, was du alles machst oder gemacht hast, dass du, also du bist so ein kreatives Monster. Und probierst viele neue Sachen aus. So wirkt es jedenfalls oder ist es täuscht das?
Nee, ich bin einfach klassischer Aufschneider, das stimmt alles nicht.
Hammer.
Einfach gut, aber, gute Story geschrieben.
Aber ohne Imposter-Syndrom sozusagen und das ist das Wichtige. Das ist wichtig.
Nee, ich habe halt sehr früh angefangen zu arbeiten und hatte das Glück, dass ich mit irgendwie 1995 mich für Internetseiten interessiert habe und Computer.
Und alles und, so, hä?
Ja, 1995 war das so, ja, Internet, was soll das? Wie ich weiß noch, das Schönste, mein Vater hat damals gesagt, E-Mail, was soll denn das? Was kann ich denn damit machen? Ja, Papa, da kannst du deinen Freunden schreiben, ob du mit den Kaffee trinken gehen willst, zum Beispiel. Der so, ja, kann ich die auch anrufen? Und dann sagte ich, ja, und als das Telefon erfunden wurde, hättest du gesagt, warum soll ich da anrufen? Da kann ich ja hinreiten.
Ja,
und,
das, ja,
das ist so.
In
so,
macht man das übrigens noch so.
Ja, ja. Natürlich. Ja. Nee, und ich habe da Glück gehabt, dass ich da zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Wir haben dann unsere Rechner zusammengestellt und Tapeziertische.
Ach, ernsthaft?
Und dann waren wir so eine der ersten, ja, waren wir eine der ersten Internetagenturen in Hamburg.
Und so entstand Apple.
Ja, und dann.
Nee. Und da hat er aber gesagt, nee, macht ihr das mal. Das
ja, genau.
Das nee, das ich mache einen Podcast.
Ja. Nee, das ist dann auch mit einer eigenen Firma in der Pleite gelandet und also wirklich ganz skurrile Zeit. Und
Banana hieß die Firma, nicht Apple.
Wenn man einmal so richtig sehr früh sehr doll auf die Schnauze fällt und merkt, dass noch alle Gliedmaßen dran sind und der Kopf noch da ist, dann gibt einem das Zuversicht, weil man merkt, da kann ja gar nichts schiefgehen. Und dann, also wenn man gut durch so eine Krise kommt, also so eine Pleite, Firmenpleite, 30 und hat 380.000 Euro Schulden und man kommt da wieder raus, dann merkt man so, ja, okay, war ja gar nicht so schlimm. Jetzt kannst du ja auch Sachen ausprobieren. Also du wirst mutiger, um Dinge auszuprobieren. Du
bist also relativ angstfrei.
Ich bin relativ angstfrei, was Unternehmungen anbelangt, weil es hat ja noch immer gut gegangen.
Das stimmt.
Ach, was für eine schöne Lebenseinstellung, die sich so einige Eltern auch in der Erziehung wünschen würden.
Voll. Und auch Kinder angstfrei zu kriegen, also auf eine gesunde Art und Weise, ist bei uns auch ein total großes Thema. Bei euch, glaube ich, noch viel mehr, ne?
Ja, total. Aber ich habe jetzt die Idee, ich meine Resilienz, vielleicht muss einfach mal mein Sohn eine ordentliche Pleite hin.
Vielleicht braucht er 380.000 Euro Schulden.
Aber nee, so ist es ja wirklich auch in der Kindererziehung, dass diese Enttäuschung, man hält es als, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, den meisten Eltern geht es heute so, die halten das ja kaum aus, wenn das Kind Schmerz erfahren muss. Und man vergisst zu sehr dabei, wie wichtig das ist, diese Lernmomente und so. Und bei uns ist es schon so, dass uns Resilienz so wichtig ist und ich habe das Gefühl, genau die fehlt den Kindern oft bei uns, weil es denen vielleicht ein bisschen zu gut geht bei
total.
Uns.
Total. Ich glaube, es ist wieder dieses Attached Parenting, dass man versucht, jeden Wunsch erstmal zu erfüllen. Und wenn irgendwas schief läuft, also ich habe das auch gerade, ja, mein Klassenlehrer ist ganz schön streng. Erster Reflex, okay, krass.
Ich muss
ich mit ihm sprechen. Natürlich war der zweite Impuls dann so, Ja, ich meine, so ist es im Leben und vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht. Und ich meine, strenger Lehrer heißt ja auch nicht direkt, dass es ein schlechter Lehrer ist, sondern einfach, vielleicht ist der einfach nur klar und konsequent, was ja total hilfreich ist und gut ist. Aber der erste Impuls ist natürlich immer, wenn das Kind kommt, dass man sagt, okay, dann muss ich jetzt eingreifen. Aber das entmündigt sie natürlich völlig.
Es ist natürlich auch schwierig, da so eine Schablone drüber zu legen, weil du natürlich komplett andere Charaktere hast. Also einigen Leuten oder einigen Kindern, Leute, kleine Leute, wie man so, ja so schön sagt, den muss man einfach sagen, probier das aus. So, ja. Und dann scheitern die vielleicht und lernen da draus und andere sind dann halt am Boden zerstört und kommen da aus dem Scheitern gar nicht raus. Aber ich glaube, dieses individuell Scheitern lernen, je nachdem, was man für ein Charakter ist, um da eine Stärke rauszuziehen, ist manchmal einfach nur machen, aber das ist extrem, ja, kommt halt drauf an, wie eure Kinder drauf sind, wie die mit Scheitern umgehen. Und wenn die sagen, okay, ich steck das weg, dann kann man das so machen.
Darf ich fragen, wie das bei dir in der Kindheit war? Also
das ist ja schwierig, ganz relativ.
Also wurdest du streng erzogen? Oder?
Ja, so mittel. Also mein Vater hat selber seinen Vater nicht wirklich kennengelernt, weil er im Krieg gefallen ist. Also wirklich, das kann man nochmal sagen,
same
im Zweiten
here.
Weltkrieg, ja. Und hatte auch gar nicht so ein einfaches Verhältnis. Ein Stiefvater, der ist dann auch relativ früh gestorben. Und mein Vater konnte mich nicht loben, so wirklich sagen, hast du gut gemacht. Das ist natürlich dann auch eine Triebfeder, mehr zu machen. Heute kann er das, ist sehr stolz drauf. Das ist auch ein gegenseitiges Arbeiten. Man wird dann auch altersmilde. Aber es gab halt wirklich echt im Nachhinein extrem gute Erziehungsmaßnahmen bei mir. Also die sehr, also eine der tollsten Dinge ist, ich weiß nicht, habt ihr zu Hause noch gewohnt bei den Eltern, als ihr schon Geld verdient habt?
Ja. Ja. Ich habe relativ lang zu Hause gewohnt.
Okay.
Ja.
Was haben deine Eltern gesagt, als du Geld verdient hast?
Ja, gut, bei uns war die Situation so, dass ungewöhnlicherweise, als meine Eltern sich getrennt haben, sind wir bei meinem Papa geblieben, mein Bruder und ich. Und dann hatten wir schon früh so eine Dreier-Männer-WG. Und so fühlte sich das auch eher an. Und mein Papa, Grundschullehrer, konnte mich übrigens auch erst im Erwachsenenalter loben. Vielleicht auch, weil ich dann erst was gut gemacht habe, keine Ahnung.
Das kann es auch sein.
Ich wollte es euch leider nicht sagen. Ja.
Aber auch Vater im Krieg gefallen. Interessante Parallelen. Und nee, der fand das gut, dass ich
Geld verdient
habe.
Ja, aber musstest du ab dem Moment Miete zahlen?
Ja, ich glaube, im Nachhinein auch, ich sollte dann ich weiß nicht, ob es Miete war, aber weil ich ja auch gegessen habe, geduscht habe, gebadet habe.
Sehr gut.
Frech. Das hatte es nicht, weil es nötig war, sondern damit ich lerne.
So. Ich musste 33% meines Gehalts, Nettogehalts,
ja,
zu Hause abgeben.
Ja.
Ja, weil ich habe da gegessen, ich habe da gewohnt, die Waschmaschine lief, Warmwasser und so weiter. Ich fand das richtig fürchterlich. Während meiner Lehre schon, also ich habe sehr früh die Schule verlassen und habe eine Lehre als Flugzeugmechaniker gemacht. Das heißt, ich habe ab 16 mein Lehrgehalt, ein Drittel davon abgeben müssen zu Hause. Das fand ich richtig fürchterlich. Und nachher habe ich einen richtigen Job gekriegt, danach als Flugbegleiter, ja, weil sie uns nicht übernommen haben, als Fluggerätmechaniker damals.
Du relativierst, ich habe das gleich gesehen.
Nee, aber ich finde das jetzt. Ja, weil alle immer so, was hast du gemacht, Flugbegleiter? Es hat auf jeden Fall, habe ich da richtig Geld verdient. Und in dem Moment, wo ich sagte, warte mal, Moment.
Nimm mal die 33%
sollte 33%, dafür kann ich mir ja eine Wohnung leisten. Und bin sofort ausgezogen. Und als ich ausgezogen bin, meine große Schwester hatte das auch schon hinter sich.
Ja.
Die hat auch diese 33% abgegeben und ist dann ausgezogen. Meine Eltern zu mir hingegangen und haben gesagt, okay, du hast immer so gemeckert, dass du hier das Geld abgibst.
Lass mich ran.
Ja.
Die haben das für dich zurückgelegt.
Genau das. Sie haben mir ein Sparbuch gegeben. Mit, hier ist das Geld, damit du dir
weil ich muss meinen Papa mal ganz kurz anrufen,
Möbel
Frage stellen.
Für die Wohnung.
Sehr cool, und da war ja dann einiges zusammengekommen nach den Jahren.
Ja, ja, nach den Jahren, also 3,5 Jahre Lehre plus irgendwie ein halbes Jahr, da war richtig Schotter auf dem Sparbuch und ich konnte mir da habe ich natürlich auch viel Blödsinn cool.
Ey, das ist ja eine Mega-Geschichte.
Aber dass sie das auch so durchhalten, jahrelang.
Genau,
und
meine Schwester hat mir das auch nicht verraten.
Nee, auch cool.
Extrem gut, weil ich war einfach gewohnt, dass ich Geld für Wasser und so. Das, meine erste eigene Wohnung war halt nicht für mich das volle Chaos, weil ich plötzlich irgendwie so hohe Kosten hatte, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Beste Erziehungsmaßnahme.
Mach ich mit meinem Sohn jetzt auch ab 10 Jahre.
Ja, ja. In dem Moment, wo der Geld verdient und zu Hause ist. Dann
31%. Ich muss mal ganz kurz was gestehen. Nach und nach kriegen die mal von Großeltern und so hier und da mal ein bisschen Geld zugeschustert und die Sparbüchse bei dem Großen ist kaputt. Und dann ist so 2 50er-Scheine. Da sind die in unserer Haushaltsschublade irgendwie zwischengeparkt worden.
Und lass mich raten, Lena ist damit zur Ü30.
Nein, wir wissen, ja, vielleicht. Die sind weg. Jetzt fragte mein Großer letztens, wo sind eigentlich meine beiden 50-Euro-Scheine? Und ich kann es leider nicht beantworten. Also so
in Bitcoin investiert.
So. Also nichts mehr.
Junge, wir machen was für deine Zukunft.
Ich habe aus 50 Euro 5 gemacht.
Toll!
Ja. Kennst du die Ehrlich Brothers? So bin ich auch. Bloß mit Geld und andersrum.
Aber krass.
Irre Geschichte.
Irre, smarter Gedanke eigentlich.
Also mega gut und im Nachhinein also total ärgerlich in dem Moment, so wo ich das abgeben musste. Aber es ist wirklich die beste Erziehungsmaßnahme, die ich nur jedem, und ich habe das vielen Menschen schon gesagt, die auch Kinder haben, in dem Alter, wo die jetzt anfangen, eine Lehre zu machen und so weiter. Ja. Und die sagten so, ja, verdammt, habe ich verpasst. Und jetzt kann ich damit nicht anfangen plötzlich. So, also, aber trotzdem, beste Erziehungsmaßnahme schlechthin.
Ja, super.
Ja, mega.
Dann leg ich jetzt in meiner Kemenate immer 5 Euro in das Kopfkissen.
Die Kemenate heißt übrigens das Ponyzimmer.
Ja,
übrigens.
Ich habe das gehört. Aber
ja,
manche Sachen sind an Skurrilität nichts zu überbieten.
Ja, noch ein Podcast, den du machst. Also es ist ja... Richard, wo erreiche ich dich? Richtig?
Genau.
Ja.
Das ist die Zusammenfassung von Lanz und Precht, die hier übrigens auch produziert werden in diesem
Studio
schönen Haus.
Ein bisschen prächtig.
Ja, ja, mache ich zusammen mit Ingmar Stadelmann jeden Freitag in unter 10 Minuten die aktuelle Folge zusammenfassen. Und das macht richtig Spaß.
Ja, ich habe mir das durchgehört, finde das sehr unterhaltsam. Vielleicht ja sogar unterhaltsamer als das Original, das habe ich nie gesagt. Ja.
Es gibt ganz viele, die hören jetzt inzwischen beides. Also wirklich, und haben vorher Lanz und Precht auch nicht gehört. Das heißt, wir schustern denen auch noch Hörer zu. Und wir mögen ja Lanz und Precht. Das ist ja nicht so, dass wir die doof finden.
Entschuldigung, ganz kurz. Es kann jetzt passieren, dass ich eine Sprachnachricht abschicke, die hier nichts verloren hat. Aber vielleicht ist es auch das, was ich vorbereitet habe.
Ja. Also... Bei allem Respekt, ich glaube, es macht Sinn, wenn ich das mal kurz selbst erkläre. In dem Podcast Richard, wo erreiche ich dich, geht es um einen aus meiner Sicht sehr guten Podcast. Also besser gesagt, es geht um den Besten. Unser Podcast wird mehr oder weniger lustig zusammengefasst. In der Beschreibung des Formates steht das hier. Die beiden Comedians Ingmar Stadelmann und Andreas Loff hören sich das Gespräch für euch an und fassen es zusammen in unter 10 Minuten und mit bittersüßen Kommentaren.
Ja. Gut.
Ja.
Da kann man dich jetzt auch eh nicht mit überraschen mit sowas.
Liebe Grüße von 11 Labs.
Ja, genau. Du hast an dem Ton gehört, dass es 11 Labs war.
Also ich als wirklich noch künstliche Intelligenz-Anfänger, ich finde es immer noch faszinierend. Das klingt einfach mittlerweile wirklich wahnsinnig gut.
Ja, also das.
Du hörst es raus. Weil du auch weißt, dass er vielleicht doch minimal ein anderes Timbre hat.
Genau. Also es ist halt im Moment noch sehr schwierig mit deutschen Stimmen, deutsche Stimmen und Intonationen nachzubauen, weil da gibt es natürlich in erster Linie arbeiten die Menschen natürlich an den englischen Stimmen, englischsprachigen Stimmen und die Systeme. Aber es gibt schon sehr gute Systeme und das ist natürlich eine brillante Entwicklung, die da gerade passiert, dass man diese Stimme relativ einfach trainieren kann. Also wie viele Minuten hast du der Stimme hochgeladen?
Also ich habe, weil ich deine Sachen ja auch verfolge und weiß, dass du da der Master bist auch bei diesem ganzen KI-Thema und mich interessiert das auch unfassbar. Und ich habe am Anfang sozusagen, als es losging, das ging ja schlagartig auf einmal los vor ein paar Monaten, habe ich auch alles gemacht mit Midjourney an alle Zuckis. Das ist so ein Bildbearbeitungsding, wo man aus sich selber ein heorische, also wie oft habe ich jetzt schon in Star Wars mitgemacht? Ne, seitdem es Midjourney gibt und so, wo man sich überall reinsetzen kann. Und das gleiche mit 11 Labs, wo du halt Stimmen irgendwie kopieren kannst oder imitieren kannst. Und das habe ich jetzt, dann habe ich irgendwann die Lust verloren, weil das dann auf einmal so viele gemacht haben und ich gemerkt habe, an gewissen Punkten, da müsste ich mich jetzt richtig reinarbeiten, dass es noch viel geiler wird. Und jetzt habe ich nach ein paar Monaten das erste Mal das wieder benutzt und habe gemerkt, wow, okay, in kurzer Zeit ist sehr viel passiert. Das
ist auch weil viel besser geworden.
Habe ich, um deine Frage zu beantworten, da schon vielleicht eine Stunde rumgetüdelt, bis ich zufrieden war mit Pausen und habe das teilweise selber zusammengeschnitten, einen Atmer noch reingepastelt. Und jetzt, sind die Tools so gut geworden, das hat nur ein paar Minuten gedauert.
Aber ganz kurz, weil du erwähntest, dass du mit Midjourney gearbeitet hast.
Ja.
Ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind?
5 und 8.
Okay. Deine Kinder?
10.
Dein Sohn ist 10, genau. Arbeiten die, haben die schon mal künstliche Intelligenz ausprobiert?
Nee.
Ich, also weil es ja ein Elternpodcast ist. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Kinder das so schnell wie möglich lernen sollten.
Ja.
Gerade mit Midjourney, weil das halt ein Tool ist wie Wachsmalstifte. Also das ist eine Fantasiemaschine, bildgebende künstliche Intelligenz, wo man beschreibende Texte reingibt. Und mein bester Freund, der wohnt in Portugal und seine Kinder wachsen dreisprachig auf. Und seine Tochter ist 8. Und er hat ihr Midjourney gezeigt und die kann schon relativ gut schreiben, also im Englischen. Und er hat ihr gezeigt, wie man promptet. Und dann hat sie so Bilder gemalt mit einem kleinen Hund auf einer Wiese und einem Einhorn dazu und Blumen. So, was man sich so ausdenkt, wie wir auch in der Fantasie jetzt früher was gemalt haben, malt die halt mit der künstlichen Intelligenz. Und hat gelernt, was sie der Maschine sagen muss, um die Bilder zu sehen, die sie gerne sehen möchte. Macht das ganz gut. Und zusätzlich ist, wenn die draußen spazieren gehen, erzählt sie ihrem Vater, wie sie die Landschaft, durch die sie gerade laufen, beschreiben würde, damit die künstliche Intelligenz das nachbaut. Und das ist genau der Skill, um den es geht und den die nächste Generation braucht, ist beschreiben können.
Ja, ja. Genau. Ja, okay, krass. Okay, du hast das Thema eingeleitet.
Es leitet ja die Kreativität an.
Genau.
Also ich meine, es ist ja eine Leistung im Gehirn. Absolut.
Ja.
Etwas genau beschreiben zu können, können viele wahrscheinlich nicht.
Entschuldigung, wir müssen, das ist jetzt unser großer Themenkomplex und natürlich...
Möchte was dazu sagen?
Ja, ich nicht. Das müssen wir jetzt anders machen.
Ja.
Hallo, ich bin du. Vielleicht macht es Sinn, wenn ich mir ein paar Fragen stelle, die du mir... Ich meine, also die ich mir beantworte. Hast du Lust?
Ja, sehr gut. Ja, okay. Gefällt mir gut. Das gefällt mir sehr gut. Ja.
Okay, dann kommt die erste Frage. Du hast ja schon ein bisschen angefangen.
Was glaubst du, was wird die künstliche Intelligenz für die Zukunft unserer Kinder bedeuten? Was wird sich verändern, verschlechtern oder sogar verbessern?
Haben wir ja schon so ein bisschen angefangen gerade.
Die Stimme von Lofi klingt noch ein bisschen geiler.
Ja, ich habe nicht genug gesoffen gestern. Sober Oktober ist übrigens angefangen.
Ehrlich?
Ja, wirklich.
Ach, hast du deswegen, als wir uns getroffen haben,
da habe ich noch den letzten Alkohol getrunken.
Ich habe Oho Oktober.
Oh. Ja. Na, es ist, also das fasst es eigentlich schon ganz gut zusammen. Also man kann sich dem nicht verschließen. Und ich glaube, es ist wichtig, für sich selber damit zu beschäftigen, weil das wird kommen in der Schule viel später. Und das sind alles Werkzeuge. Das ist so ein bisschen so, ich versuche das zu erklären, als wenn wir bis gestern noch Nägel mit Steinen in Bretter gehauen haben und so Häuser gebaut haben. Und jetzt kommt jemand um die Ecke und sagt, ey, da gibt's einen Hammer. Und da gibt's aber Leute, die sagen, hey, ich habe immer mit Steinen meine Nägel in die Häuser gehauen. Warum soll ich jetzt den Hammer benutzen? Es ist ein Werkzeug. Und das ist jetzt da. Und alle, die, du wirst es nicht zurückdrehen können. Jeder Grafiker, jeder Fotograf, jeder Mensch, der sich mit Musik auseinandersetzt, sollte sich mit der Technologie auseinandersetzen, die im Moment gerade die modernste ist. Das ist ja immer so. Und das ist jetzt ein neues Tool, was plötzlich sehr viel mehr kann. Plötzlich kann ich als 50-jähriger Mann, kann ich Bilder entwerfen und Grafiken machen, die ich, also ich habe jetzt gerade ein Podcast-Cover gemacht für einen neuen Podcast, wo die beiden Menschen einfach nicht mehr fotografiert werden müssen und ins Studio müssen, weil ich das einfach komplett mit künstlicher Intelligenz mache. So, ich kein Fotograf bin und eigentlich auch kein gelernter Grafiker, kriege da ein perfektes Cover hin, wo ich ansonsten einen hätten die anreisen müssen, irgendwo hinsetzen, sich müssen, geschminkt werden müssen, fotografiert werden müssen, dann muss das nochmal ein Grafiker anfassen. Das ist jetzt, kann man von der einen Seite sehen, ja, aber dann haben die Leute auch keine Jobs mehr. Ja, das passiert immer, wenn es neue Technologie gibt und es einen Quantensprung gibt. Wenn man das selbstfahrende Auto irgendwann kommt, dann wird es wenig Taxifahrer geben. Ich kann nur mal empfehlen, in Hamburg, wenn ihr mit dem Taxi fahrt, unterhaltet euch mal mit dem Taxifahrer über diese das Ridesharing von Moja. Fragt die mal, wie findet ihr das?
Finde ich unfassbar scheiße wahrscheinlich, ne?
Nee, das ist auch total differenziert, weil es gibt Leute, die sagen, so Jüngere meistens, die sagen, der Wandel im Verkehr muss passieren und eigentlich ist das konsequent, dass man Ridesharing-Busse hat. Und dann gibt es natürlich die anderen, die sagen, ja, die machen uns alles hier kaputt, Uber. Ja. Und frag mich was, Uber-Preiskampf ist auch total unfair. Aber es muss ja ein Wandel passieren. Also es wird ein Wandel passieren und entweder bereitet man sich darauf vor oder eben nicht. Und es wird sehr, sehr viel verändern.
Absolut. Und das ist, finde ich, auch das, was man immer wieder allen Eltern nur sagen kann. Das wird zu unserer Lebensrealität dazugehören. Ja. Wenn wir jetzt schon darüber reden, dass vor 6 Monaten das Tool noch komplett anders war als jetzt, dann ist das natürlich in 2 Jahren ein etabliertes, gut funktionierendes System. Und in 10 Jahren wird es natürlich jeder tagtäglich benutzen. Und das ist wie dann mit allen Sachen. Da kannst du dich natürlich verschließen, so wie damals dem Neuland Internet auch. Oder man muss sich eben damit auseinandersetzen und seine positiven Sachen daraus ziehen.
Ja, das, wenn du dir jetzt, in der Musik ist es ja nicht anders. Also ich war mal in dem Studio in Maschen gleich hinter der Autobahn und habe mir die alten Bandmaschinen da angeguckt von Truckstop, wie die damals aufgenommen haben. Das sind halt solche Klopper. Und da wird es damals auch Produzenten gegeben haben, die sagen, ja, jetzt mache ich das hier auf dem Computer oder was. So, nee. Also es ist halt einfach ein neues Tool. Man sollte keine Angst davor haben.
Ja, mal gucken, ob das noch so randommäßig jetzt noch passt.
Hast du einen Tipp für uns Eltern, wie wir die Kinder am besten auf die Zukunft vorbereiten können? Ja,
das ist so ein bisschen wie in so einer, wie Meidepark Soltau. Man ist die Station schon eigentlich längst abgelaufen, das hat er ja schon beantwortet.
Ja, aber wenn es so gefragt wird, würde ich sagen, ja, also und natürlich, keine Ahnung, weiß ich nicht, immer einen Schal und Mütze, Handschuhe, weil kalt ist trotzdem, egal ob wir also AI oder sowas haben. Nein, aber wie soll man, wir wissen es ja selber nicht, was passiert. Deswegen sollte man da genau hingucken und es nicht ablehnen. Also es gibt so Menschen, die es so grundsätzlich ablehnen. Kennt ihr ja auch. Ihr kennt ja Menschen, die grundsätzlich Podcasts ablehnen. Weil die sagen so, ja, habe ich noch nicht probiert, habe ich keine Zeit zu. Ich so, du hast es noch nicht probiert, dann weißt du auch nicht, wie du es in deinen Alltag einbauen sollst. Genau. So. Genau. Ja, wann soll ich das denn noch hören? Ja, fucking hell, wenn du einmal angefangen hast und einen Podcast gefunden hast, den du gut findest, wirst du die Zeit finden beim Einkaufen, beim Autofahren.
Total.
In der Sauna liegen.
Aber man kann natürlich ein Leben ohne Podcast hinkriegen. Aber ich sag mal, in 10 Jahren ein Leben ohne künstliche Intelligenz wird wahrscheinlich wahnsinnig weltfremd sein. Wenn man keine Podcasts hören will, dann hört man halt keine Podcasts. Es gibt auch Menschen, die gucken einfach keine Serien. Kann ja auch machen.
Ja, ich finde es halt immer so ein bisschen schade, wenn wir dann natürlich Leute ausschließen. Man sieht das jetzt, wie Digitalisierung teilweise ältere Menschen ausschließt, bei Banken zum Beispiel. Du kannst ja teilweise gar nichts mehr machen, ohne ein Handy zu haben. Oder
ja, oder du musst irgendwie einen Online-Account haben, ganz oft, um überhaupt ein Konto haben zu dürfen.
Genau so. Und
ich habe kein Konto, ich mache da nicht mit.
So.
Muss alles baden. Liebes Finanzamt,
aber du glaubst auch nicht an Scheine. Ich glaube nicht an Scheine, nur Münzen.
Ja, Klimpergeld.
Nee, die müssen dann aber auch in Gold. Weißt du, es gibt ja so 20 Reichsmark in Gold.
Ich habe Dukaten in der Tasche.
Ja, nee, aber also ich habe da auch also so allgemein gefragt, das ist ja so, als wenn du so einen Zukunftsforscher fragst. Das
bist du für uns. Also du siehst mal, wie die Experten bei uns ausgewählt werden. Du bist jetzt einfach Experte. Aber das ist das Thema, das ist dieses, als am Anfang auch alle Angst hatten und erstmal die Angst nach vorne gestellt haben. Wir sind ja alle angstgesteuert. Und dann so nach und nach merkst du, oh, da sind aber ein paar coole Sachen bei. Und ich hatte das natürlich auch, ich komme irgendwie vom Bewegtbild, wir machen Filme und so. Da habe ich die gleichen Gespräche mit dem Team gehabt. Wenn ich mit einem Kameramann spreche, der sagt, oh nee, und dann wird uns das noch weggestrichen und dies und jenes. So. Nee, Moment, lass doch mal gucken, wie können wir das für uns nutzen? Mhm. Wahrscheinlich haben wir viel mehr Möglichkeiten als vorher. Auf einmal können wir Sachen machen, die wir nicht machen konnten und wir werden trotzdem noch alle gebraucht. Mittelfristig.
Ja, aber das ist ja das, was du eben auch gesagt hast. Also, als die ersten Autos vom Band liefen, hieß es auch irgendwie, Wahnsinn, wir gehen ja tausende Jobs. Und als das Internet kam, ja auch. Und auf einmal ist durchs Internet eine ganze neue Branche, Informatik, aufgepoppt. Millionen, Milliarden Jobs weltweit sind entstanden, die es 10 Jahre davor noch nicht gab. Also, es entstehen natürlich immer wieder neue Sachen.
Ja, ich habe natürlich auch auf die Folgen über die künstliche Intelligenz bei Das Ziel ist im Weg auch echt viel Feedback bekommen von Leuten, die Angst haben.
Klar.
Übersetzer zum Beispiel, die sagen so, ja, die die Agenturen gehen jetzt, drücken die Preise, weil sie sagen, ich kann mit AI besser übersetzen als vorher und schneller und das ist so schlimm, was soll ich denn da machen? Und da habe ich gesagt, ja, das wird auch auf Dauer so sein. Beschäftige dich damit, wie AIs übersetzen und sei halt der Beste oder schneller. Dann kannst du halt mehr Aufträge leichter vielleicht abarbeiten und damit dein Niveau behalten gegenüber allen anderen, die da nicht mitarbeiten.
Oder du fütterst die AI so gut, dass du den Auftrag kriegst, damit du das AI generiert.
Ja, aber dann wird es natürlich weniger geben, weil natürlich die Aufträge... Und das ist dann halt so, das hast du bei... In der Musik ist es ja auch passiert.
Ja.
In der Musik ist es auch passiert, dass plötzlich Menschen von der Musik nicht mehr leben können, weil sich das Musikkonsumverhalten verändert hat. Und das ist für einige Menschen doof, aber dann ist es vielleicht doch nur Hobby. So, also
ja, genau. Also in der Musik ist es schon sehr vielschichtig und irgendwie dramatisch, weil wir natürlich auch mit Spotify und Apple Anbieter haben, die einfach nicht richtig monetarisieren.
Ohne Frage, ohne Frage, aber vorher gab es Modelle, die einfach pervers sind. Also so, wenn du dir 70er, 80er Jahre Plattenfirmen und die Verdienste von den großen Stars anguckst, ist das einfach, es tut nicht Not, dass eine Madonna 300 Millionen Euro mit, sorry, ein paar ganz guten Songs hinkriegt.
Dass das immer noch so ist. Es gibt einfach ein ganz paar Superstars. Taylor Swift ist die aktuelle Madonna und die verdient nicht 300 Millionen, die verdient eine Milliarde.
Ja,
also,
ich weiß.
Es ist noch extremer, das shiftet sich da um auf ganz, ganz wenige. Das ist das Verrückte. Aber zur KI, es gibt in der Musik auch schon KI-generierte Songs.
Ja, da muss ich unbedingt.
Angeblich Spotify in ihre Playlisten packt, sogenannte Ghost-Songs. Das heißt, den Künstler gibt es gar nicht, sondern zack. Aber da die Leute eben nur noch Playlisten hören und nicht mehr darauf achten, welcher Künstler es ist, hören sie im Zweifel Songs, die niemand geschrieben hat, wo niemand dahinter steckt, aber Spotify kassiert die Tantiemen dafür. Das ist dann schon ganz schön pervers.
Ja, obwohl ich würde mich gerne mit jemandem unterhalten, der Musik mit KI generiert, also wirklich professionell, nicht so ein bisschen rumspielen wie ich damit. Also bis jetzt habe ich mit Musik wirklich nur rumgespielt, was KI anbelangt. So, also eher auf dem Stimmensektor, aber nicht wirklich generierte Musik. Da würde ich mich gerne mal drüber unterhalten, weil ich finde es natürlich schon spannend, weil da gibt es ja viele, die dann sagen, die Seele fehlt. Und wenn du es halt zurückrechnest, dann...
Ich kenne auch viele Songs, wo einfach auch so die Seele fehlt.
Richtig, richtig, weil das Gehirn macht ja nichts anderes. Also das Gehirn macht ja nichts anderes als ein Computer. Jede Note ist schon gespielt, kennst du ja selber. Jeder Akkord ist gespielt. Alles was.
Ja, und ich meine, es gibt wahnsinnig viele Songs, da ist kein einziges echtes Instrument drin. Also nichts wurde gespielt und die Stimme wurde so derart durchs Autotune gezogen, dass es dann auch wenig Seele hat. Ne?
Trotzdem lernt ein Instrument. So. Liebe Kinder, lernt ein Instrument.
Ist nämlich gut für die Gehirnhälften. So.
Genau.
Und am Ende des Lebens gut gegen Demenz, weil es die Gehirnhälften verbindet. Musiker kriegen viel weniger und Musikerinnen natürlich auch Demenz. So, das kann die künstliche Intelligenz nämlich nicht. Hey, liebe Leute, vielleicht kennt ihr das ja auch. Man möchte den Kindern natürlich auch beim Essen ein bisschen Abwechslung bieten. Ob in der Brotdose oder am Frühstückstisch, das ist ja nicht immer so ganz leicht. Und man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit nur Marmelade aufs Brot schmieren. Da kommen mir natürlich die neuen Kinderprodukte der Rügenwalder Mühle ganz gelegen. Da gibt's zum Beispiel vegane Abenteuerstreich und vegane Abenteuermortadella. Natürlich fleischfrei. Das sind Produkte, die sind genau auf den Geschmack von Kindern abgestimmt und nach WHO-Empfehlung für Kinderprodukte entwickelt. Ohne Zuckerzusatz, reich an Omega-3-Fettsäuren und nur 1,2 Gramm Salz auf 100 Gramm. Deswegen klappt's bei uns jetzt auch mit der Brotdose und beim Abendessen. Probiert das doch mal aus. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit.
Habt ihr einen Versicherungsfall ausgelöst als Kind?
Ja.
Ja. Ich habe mehrfach Scheiben eingeschossen und bin auch einmal mit der Hand so
geschossen. Jagdgewehr oder so.
Mit einer Pumpgun. Mehrfach, ich bin da immer mal so durchgebrettert, auch mit dem Arm oder so einmal. Und deswegen, ich habe sicher so ein paar Scheiben auf Haftpflicht. Aber hast du so einen spektakulären Fall, also so auf den Teppich gekotzt und so?
Nee. Gott, das klingt. Also ich bin mit meinem besten Sandkastenfreund, da waren wir, glaube ich, so 4 oder sowas. sind wir mit auf den VW Käfer der Sekretärin meines Vaters gestiegen, weil der hatte sein Büro zu Hause und weil das so ein schönes Auto ist, wo man so einfach raufklettern kann. Super. Also das hat so niedrige Stoßstangen und dann kann man da raufgehen. Und ich glaube, wir waren so 4 oder sowas mit Gummistiefeln, natürlich voller Sand, sind wir dann über dieses Auto gegangen und dann kam meine Schwester, glaube ich, von der Schule oder sowas, erste Klasse, ja, müsste sie 6 gewesen sein, kam von der Schule und sagte, habt ihr gefragt, dürft ihr das? Und wir so, ja. Und dann ist sie nach Hause gegangen, hat gesagt, Andreas und Marc sind da auf dem Auto. Und dann haben wir das komplette Auto zerkratzt und verbeult. Und das war, glaube ich, der größte Versicherungsfall.
Ja, ich habe sehr ähnliche Geschichte.
Das ist solide, das lohnt sich ja auch wenigstens dann für die Haftpflicht. Dann mal.
Auf jeden Fall, ja, ja.
Klar. Aber da dein Vater eine Sekretärin hatte, hatte er natürlich auch eine Haftpflichtversicherung.
Auf jeden Fall,
euch, weil er ein organisierter Mensch war.
Genau, absolut. Sie hat dann das auch alles ausgefüllt, netterweise.
Natürlich. Ich weiß das gar nicht. Ja, wahrscheinlich.
Du machst auch solche Sachen?
Naja, das war noch Schwanewede, Neuenkirchen. Wir haben gezeltet mit Freunden im Garten gezeltet und sind dann nachts, da war ein Sandhaufen vor einem Fahrzeug, weil da gebaut wurde. Und dann fanden wir es total lustig, dieses Auto komplett mit Sand zuzuschütten.
Finde ich
Scheibe,
auch
lustig. Scheibe, Motorhaube, alles. Dann haben wir aber im Laufe der Nacht, als wir wieder im Zelt lagen, gedacht, oder war das vielleicht doch nicht so klug? Sind wieder hingegangen, haben alles wieder runtergezogen, alles sauber gemacht. Und irgendwann morgens um 6 oder 7 hatten auch alle keinen Bock mehr im Zelt zu pennen. Ich bin in mein Bett gegangen, die sind alle nach Hause gegangen. Und ein sanftes Aufstehen wurde durch meinen Vater ausgelöst, der die Tür aufriss, Jalousien hochgemacht hat und gesagt hat, die Nachbarn haben angerufen. Und zwar,
das Auto hat ein Peeling gekriegt.
Der Lack hat ein Peeling bekommen und auch das Gesicht der Frau, die den Wagen angemacht hat, weil die Lüftung den ganzen Sand erstmal in den Innenraum gepustet hat.
Aber
so, wurde alles beobachtet von einer anderen Nachbarin, die da genüsslich aus dem Fenster einfach gesehen hat, dass wir das waren.
Aber wie alt wart ihr da? War das so mit 20 oder mit 5? Ich habe das Bild gerade.
32 war ich. Nee, also,
letzten Sommer.
Ich glaube, es war toll. Mein Papa war so böse mit mir. Ihr habt ja schon gehört, dass ich lange zu Hause gewohnt habe. Ich wohne da immer noch. Nein, also ich glaube, weiß ich nicht, 12, 13 oder okay. Sowas. Und das war natürlich ein Versicherungsfall, weil es musste lackiert werden, die Lüftung musste sauber gemacht werden.
Alles versichert ist toll. Ja. Irgendwann kann man für sowas wahrscheinlich auch sich von der künstlichen Intelligenz eine Ausrede schreiben lassen, in mehreren Sprachen.
Ein Alibi.
Ja. Ein Alibi. Ich war mit der künstlichen Intelligenz zusammen. Naja, das ist ja schon so, dass es da wirklich auch gerade was so Verträge anbelangt, also ein Freund von mir verkauft Immobilien in den USA und der lässt seine ganzen Verträge, die Immobilienverträge, weil die ja von Staat zu Staat unterschiedlich sind, auch durch ChatGPT prüfen. Ja. Und zu sagen so, was sind da für Risiken in diesem Vertrag? Und das ist ganz spannend, weil man da einfach so einen Legal Counsel hat. Den man dann nur über seine ChatGPT-Mitgliedschaft bezahlen muss.
Verrückt. Und ich meine, man weiß, wie teuer das werden kann, wenn man da kurz mal einen Anwalt, ich schaue mir das mal in Ruhe an. Zack, die Stecho läuft. Gute Nacht, Marie. Ja, voll.
Spannend. Ey, aber was richtig bei mir hängen geblieben ist, ist auf jeden Fall dieses Kinder früh da ranführen. Vielleicht schaffe ich das auch, ein Problem zu lösen, und zwar diese Bildschirmzeit und diese Sucht nach Display sinnvoll zu nutzen. Das ist vielleicht eine Idee, wirklich.
Damit die Kinder quasi für dich zuarbeiten können.
Ja, so. Wirklich, das ist es ja. So, wenn die gut prompten können.
Mach mir ein Cover, mach mir hier das.
Naja, also es ist ja, du kannst Kinder dann auch nicht früh genug ranführen. Du musst halt sehen, ob es ihnen wirklich Spaß macht. Also ich kenne einen Menschen, der ist mit 14 von seinem Onkel ans Filmen rangeführt worden.
Du guckst da hinten durch die Scheibe.
Ja, genau. Der merkt noch gar nicht, dass ich über ihn rede.
Daran merken wir, ob der überhaupt zuhört.
Genau.
Der Kopfhörer auf.
Ja. Und sein Onkel ist Filmemacher und der hat ihn dann sozusagen gezeigt, wie man seinen ersten Film schneidet. Den kann man auch immer noch auf Facebook gucken. Ja. Ich nenne mal den Namen nicht, aber er guckt uns gerade zu.
Ja. Ist der berühmt?
Und der hat wirklich so viel Freude daran gefunden. Und das ist sein Hobby. Der hat mit 14 damit angefangen und heute wird er bezahlt
von
dafür,
einer großen Firma.
Das ist, oder von Tourmenschen, die auf Tour gehen, vielleicht Micky Beisenherz und ich, nehmen vielleicht diesen Menschen mit und der schneidet da die Filme und filmt das und ist jetzt 18, hat gerade sein Abitur und macht das wirklich komplett besser als viele Creator, die ich bis jetzt gesehen habe.
Sag mal, bist du hochkant auf die Welt gekommen?
Aber das ist ja super.
Liebe Grüße an Ole, da hinten sitzt er.
Nein, dann aber muss man den jetzt ja mal dringend abwerben.
Ja, ja, aber das Spannende ist halt wirklich zu sehen, wo findet so ein Kind dann seine Passion oder wo arbeitet sie. Und da kannst du auch nicht mit Druck arbeiten. Also das heißt, du kannst denen Midjourney anbieten, ob die da Lust zu haben. Und vielleicht machen die das für ein paar Wochen total begeistert, dann liegt es aber wieder, aber dann können sie es irgendwann. Also du weißt ja, wie das ist.
Wie Gitarrenunterricht.
Ja. Zum Ende möchte ich dann einmal kurz wieder in die reale Welt zurückkommen. Bei der Schule meines Sohnes gibt es Kurse auf dem Nachmittag und auf den Montag hat er den Kurs Podcast gewählt nachmittags. Und ich so geil, spitzenmäßig, finde ich super. Er geht nie hin, sondern spielt lieber Tischtennis. Und das ist dann vielleicht auch seine Lebensrealität.
Was macht man denn beim Kurs-Podcast?
Nö, ich glaube, die überlegen, wie man so Beiträge macht und hier vor dem Mikro labern und sich gegenseitig Fragen stellen. Also ganz ehrlich, was macht man beim Kurs-Podcast? Mikro an, labert rein, was ihr wollt. Machen die Großen auch so. Und fertig.
Ja, das sind natürlich ihr Luxus-Podcaster. Ihr habt da schon 3 Weizenbier drin, dass da noch ein paar Techniker sitzen und das nachher richtig schön machen. Also wirklich.
Die würden da wahrscheinlich die Technik lernen, was ich wüsste, wenn er nicht einfach montags als Tischtennistag.
So richtig Stimmenmastering kennst du ja auch alles, aber das ist eben, das gehört eben auch dazu, anstatt da nur einfach das Mikrofon zu nehmen. Und da gibt es noch viel. Wie kann man das publizieren? Wo kommt das auf welches Server?
Wie mache ich ein Cover? Aber ich habe gehört, dass es soll relativ einfach gehen mit so Mikros, die man einfach nur in der Hand hat, wo so eine Karte drin ist.
Vielen Dank, dass ich da war. Bis bald mal wieder.
Naja, du bist kein Gott. Ja. Ey, wenn du mich mal brauchst, ich hab's ja richtig drauf, wie du merkst. Nee.
Nein, also, ja, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Das ja, sehr, also wirklich.
Sehr interessant und sehr schön.
Ich lasse mich immer gerne in Hotelbars anquatschen von fremden Männern, die sich dann noch in mein Auto einladen möchten.
Ja, das toll. Dann,
nein, jederzeit gerne wieder. Wirklich, das hat richtig Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Danke dir.